Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Heute mit Patrick Wilinski. Der deutsche Regisseur Jan Bonny wagt mit seinem Spielfilm Wintermärchen einen recht düsteren Blick in die Mechanismen einer Neonazi-Terrorzelle. Gleich erzählt er uns, wie diese dann doch sehr provozierenden Bilder entstanden sind. Eine Frau schlägt ihren Ehemann. Mit dieser Variante der häuslichen Gewalt feierte der deutsche Regisseur Jan Bonny international große Erfolge. Doch seit seinem Debütwerk Gegenüber sind jetzt fast 11 Jahre vergangen. Nach mehreren Ausflügen ins Fernsehen kehrt Jan Bonny kommenden Donnerstag wieder ins Kino zurück. Und erneut geht er ans Eingemachte.
Ich hab Familie und Kinder!
Bitte, ihr Scheiß-Moslem!
Auf Deutschland!
Auf Deutschland!
Auf Deutschland!
Auf Deutschland!
Auf Deutschland!
In Wintermärchen wagt Bonny einen Blick in die Funktionsmechanismen einer deutschen Terrorzelle. 3 Neonazis, die morden, fluchen, feiern, miteinander schlafen und dann wieder morden. Hart und schonungslos versteht sich Wintermärchen als Blick auf die deutsche Gegenwart im Gewand eines filmischen Experiments. Das erinnert allein durch die Dreierkonstellation natürlich auch an den NSU. Als ich Jan Bonny zum Interview traf, wollte ich daher von ihm wissen, ob er sich noch an die Ausgangsidee für Wintermärchen erinnern kann.
Ja, nee. Wahrscheinlich, weiß ich, das ist ja, es hat ja nie eine Quelle. Also es ist so, es kommen ja immer so ein paar Sachen zusammen. Und auch wenn das wirklich überhaupt kein Film über den NSU ist, jetzt in dem Sinne, dass er jetzt die realen Figuren des NSU oder die realen Umstände verhandelt, liegt einer der Ursprünge doch in dem Besuch des NSU-Prozesses, wo ich war, mit einem Freund von mir, Alex Wissel, der bildender Künstler ist. Und nach einer Weile, also wir haben natürlich angefangen, uns darüber zu unterhalten. Wir haben uns angefangen, darüber zu unterhalten, was für Filme und was für künstlerische Arbeiten es gibt über rechte Gewalt und welche Ansätze da meistens verfolgt werden und was man vielleicht noch machen könnte, wenn man einen politischen Film macht. Und das ist, ich würde sagen, dass Wintermärchen ein politischer Film ist. Also, und wir haben, ich glaube, Bettina Brokemper, die Produzentin, und ich und Jan Eichberg, mein Co-Autor, wir haben halt versucht, da sagen, zu reagieren auf unsere Zeit, in der wir gerade sind, auf vielleicht auch auf diesen Prozess, aber eben nicht sozusagen eben direkt, indem wir einen Film machen wollten, der unmittelbar funktioniert, der sozusagen versucht, nicht auf der ersten Ebene auch zu belehren oder pädagogisch zu sein oder zu erklären, sondern einen auf eine unmittelbare Art und Weise sozusagen eben in solche gruppendynamischen Prozesse reinwirft mit vielen offenen Stellen und vielen Fragen. Und ich glaube, der Film ist auch letztlich auch mehr als Frage gemeint an den Zuschauer, wo er denn steht im Verhältnis zu dieser Erzählung als jetzt als direkte Antwort.
Es stimmt, dass sie auf jeden Fall nicht moralisieren, also über diese Menschen jetzt irgendwie keinen Zeigefinger erheben. Man sieht sie einfach erstmal nur beim Handeln.
Ja, das stimmt. Und das ist ja auch unangenehm. Und soll es natürlich auch sein, ohne jetzt, aber sozusagen der Film bietet ja einen Zugang letztlich über ein Beziehungsdrama, wenn man so will, also er bietet ja einen Zugang zu Figuren, die man wahrscheinlich, jetzt fängt es nämlich an, also sozusagen das will ich eben nicht vorgeben, aber sozusagen, aber sagen wir mal, das Beziehungsdrama bietet den Zugang zu diesen Figuren, die natürlich Dinge tun, die man ablehnen sollte als Zuschauer. Ich denke, ich lehne diese Gewalt ab, die da passiert, aber wir wollten einen Weg finden, trotzdem sozusagen eine Art sinnliche Nähe dazu herzustellen, den Zuschauer zu zwingen, eben ja, sich darüber ein Urteil zu fällen, ohne dass wir das Urteil vorgeben.
Man muss sich das jetzt vorstellen, dass wenn Taten passieren, die 3 quasi auch aufgeladen zurück in ihre Wohnung kommen, und ich hatte das Gefühl, es entlädt sich recht häufig über eine Sexualität. Also das ist ein recht prägnantes Moment in Ihrem Film. Es kommt ja immer wieder zu unterschiedlichen, auch sexuellen Konstellationen. Warum war es Ihnen wichtig, quasi diese Gewalt über die Sexualität zu erzählen?
Ja, ich würde sagen, die Gewalt ist eher sozusagen über die Beziehungsdynamik der 3 erzählt. Und das ist sozusagen die Verknüpfung. Es ist nicht nur vordergründig die Gewalt, aber gleichzeitig hatten wir das Gefühl, dass sozusagen die Gewalt sozusagen noch eine Entsprechung braucht. Also sozusagen, die braucht noch eine andere, wie eine Spiegelebene, über die man dann auch natürlich die Gewalt, wenn man sie dann sieht, vielleicht anders beurteilt. Ne? Also sozusagen, so man, es gibt natürlich eine bei diesen Figuren und in diesem Beziehungsdrama eine ganz ursächliche Verknüpfung zwischen der Sexualität und der Gewalt. die zum Teil natürlich auch schwer auszuhalten ist. Also das ist, und da geht es auch, da bei der Sexualität geht es ja nicht um eine Bewertung. Also sozusagen, also der Film soll sie nicht anstellen, diese Bewertung. Sozusagen der Zuschauer soll da natürlich erstmal frei sein. Ich hatte mal das Gefühl, dass es auch in Ordnung ist, sozusagen, wenn man als Zuschauer sich dabei erwischt, dass man vielleicht zu nah dran war emotional. Ne? Also sozusagen, das ist, glaube ich, richtig und in Ordnung. Also dass man sozusagen immer wieder auch ein Dilemmata gebracht wird als Zuschauer, sozusagen, zu dem man sich dann verhalten soll. Und sozusagen da das auch als ein körperlicher Film angelegt ist, also sozusagen auch das, also jetzt sozusagen auch ein Rückgriff auf das, was ich am Anfang gesagt habe, ein Film, sozusagen, der unmittelbar funktionieren soll, spielt natürlich sozusagen, also spielen natürlich dann alle Facetten sozusagen der Körperlichkeit, müssen dann auch eine Rolle spielen.
War denn dann überhaupt die Rede davon oder der Gedanke da, dass diese drei sich auch über ihre Weltsicht unterhalten? Also es bleibt ja, wenn man so reingeworfen wird in diese Körperlichkeit, in das Taktile, in das, es wird ja auch viel geschrien, sie bewegen sich auch viel. Sie reden nur ganz selten oder nur recht oberflächlich über ihre Weltsicht. Musste man sich da zügeln, um da nicht reinzugehen mit Dialogen, die das erklären? Oder war das von vornherein klar, ja, das interessiert es an dieser Stelle gar nicht so sehr?
Ich glaube, uns als Filmemacher, und ich spreche da eben von uns, weil ich eben sozusagen da von mir spreche, von meinem Autor, ich glaube auch von den Schauspielern, uns interessiert diese Welt sich natürlich. Ich glaube auch, dass sie den Zuschauer interessiert. Aber es ist doch erstmal interessanter, wenn sich das sozusagen zunehmend entblättert oder wenn man dem sozusagen zunehmend nahe kommt, wenn man auch erstmal gar nicht weiß, wozu man da eigentlich gebeten ist. Weil ich denke, dass die Welt sich dieser Figuren auch vollkommen klar wird, ohne dass sie unentwegt darüber sprechen. Also das sind ja unheimlich narzisstische Figuren auch. Ich glaube, das wird ganz klar. So, ne? Also durch die Taten im Zweifelsfall natürlich. Also das... Das fanden wir den richtigen und auch interessanten Ansatz, dass man in allererster Linie sozusagen dem Handeln sozusagen der Figuren folgt, was auf eine Art und Weise natürlich unheimlich simpel und einfach ist, also keine Frage, und dann gleichzeitig natürlich aber auch große Leerstellen schafft, die man eben dann wieder im besten Fall füllt.
Wie groß war die Frage nach der Perspektive für den Zuschauer? Weil die Kamera ist schon mit dabei, mittendrin, muss man sagen. Sie ist aber kein wirklicher Komplize und trotzdem läuft sie immer wieder mit, ist bei den Taten dabei, ist bei dem Sex dabei.
Tja, die Kamera. Also wir haben nach einer, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen absurd an, weil man da noch eigentlich immer suchen sollte. Wir haben versucht, nach einer Art Modernität oder nach einer Gegenwärtigkeit der Bilder zu suchen. Also wir wollten den Film in Bildern erzählen, die sich wirklich nach heute anfühlen, nach jetzt anfühlen und die sozusagen dann diese drei Figuren nicht auch noch, sag ich mal, mit so einem kleinen sentimentalen Filter überziehen, dass man das Gefühl hat, ach, das ist vielleicht auch schon längst vorbei. Ne? Also so im Gegenteil. Also es soll sich überhaupt nicht anfühlen, als wäre das vorbei, sondern es ist ja irgendwie auch wie eine, es ist ja eine dunkle, irgendwie so eine dunkle Fantasie auch unserer Gegenwart. Das ist so ein bisschen wie wenn das frühe 21. Jahrhundert gerade in unserem Land die irgendwie so ausgebrütet hätte, diese Fantasie. Und das sollte sich dann auch wirklich nach jetzt anfühlen. Dazu gehört natürlich die Nähe und die Unmittelbarkeit, fraglos, aber dazu gehören auch so ganz simple Sachen wie sozusagen die Wahl der Optiken. Das ist eine unheimlich, ist sehr scharf und sehr klar. Es gibt keinen Filter darüber, wo man denkt so, das fühlt sich jetzt irgendwie nach so einem ganz angenehm distanzierten Fernsehrealismus an, ne? Wo man weiß, ich schalte die Kiste aus und dann ist es weg. Sondern es sollte direkt und unmittelbar und eben wir haben nach einem Weg gesucht, wie es sich nach Gegenwart anfühlt.
Wie erzeugt man eigentlich mit ihren drei Schauspielern eine derartig auch sich steigernde Intensität? Kann man davon ausgehen, dass sie chronologisch gearbeitet haben, dass man quasi sich da so aufbauscht immer weiter, weil das sind ja unfassbare Entladungen, die da stattfinden?
Ja, das stimmt. Nee, wir haben nicht chronologisch gedreht. Finde es, glaube ich, auch ganz gut, nicht chronologisch zu drehen. Also da gibt es ja immer, also vielleicht habe ich mal einen Film, wo ich das merke, dass es total richtig ist. Aber ich finde, wenn man nicht chronologisch dreht, hat es auch den ganz unheimlich großen Vorteil, dass sich sozusagen von selbst sozusagen so nicht ganz passende Bruchstellen ergeben zwischen Momenten und zwischen Szenen und in Abläufen. Und die sind ja in Wahrheit reizvoll. Also die sind ja in Wahrheit, sind ja sozusagen auch die Brüche und die nicht ganz passenden Versätze sozusagen in Filmen. Auch was unheimlich Tolles, weil da ja sozusagen drittes, viertes, fünftes entsteht, ne? Und auch sozusagen im besten Fall mit Hilfe des Zuschauers. Insofern, nee, das war nicht chronologisch. Und die, ja, die Intensität kommt sicherlich auch aus vielem. Also das ist so ein, das ist ja dann die Arbeit am Set, die Besetzung, die Konstellation der drei löst natürlich per se eine Energie aus. Also eben Ricarda Seyfried, Thomas Schubert und Jean-Luc Bubert, die als Konstellation natürlich irgendwie schon miteinander wirken und was miteinander machen, wo man ja manchmal dann nur in die richtige Richtung helfen muss und das ist ganz stark einfach schon aus sozusagen der Aufladung der Schauspieler selber passiert, die natürlich auch wirklich großartig sind, alle drei, finde ich. Und ja, das sagt man immer auch so lapidar, mutig, aber sie sind sehr mutig. Sie haben sich in Situationen reinbegeben und haben das irgendwie miteinander ausgehalten.
Regisseur Jan Bonny über seinen herausfordernden, überfordernden und dann auch provozierenden Spielfilm Wintermärchen, der kommenden Donnerstag in unsere Kinos kommt.
Vorgespult. Die Filme der Woche.
Neben Jan Bonnys Wintermärchen kommen noch 13 weitere Kinofilme nächsten Donnerstag in unsere Kinos. Christian Berndt hat drei davon vorgespult, darunter auch den französischen Kostümfilm Vorhang auf für Cyrano.
Paris 1897. Der junge Dichter Edmond Rostand ist in Not. Sein letztes Stück floppte und er leidet unter einer Schreibblockade. Glücklicherweise ist der größte lebende Bühnenstar sein Fan, Sarah Bernhardt. Eines Tages taucht die Diva unvermittelt auf.
Heute komme ich nicht meinetwegen. Ich komme ihretwegen, mein lieber Poet, um zu hören, wie es Ihnen geht. Ich hoffe gut.
Nun ja, ich...
Sehr schön. Und dann komme ich wegen Coquelin, dem großen Coquelin.
Der berühmte Komödiant Coquelin braucht ein Erfolgsstück und sie hat Rostand vorgeschlagen. Der französische Spielfilm Vorhang auf für Cyrano erzählt frei die Entstehungsgeschichte des größten Bühnenerfolgs der französischen Theatergeschichte, Cyrano de Bergerac. Rostand sagt zu, hat aber keine Ahnung, worüber er schreiben soll. Ein Bekannter schlägt die Historienfigur Cyrano de Bergerac vor. Dann bittet ihn sein Freund Leo um einen Gefallen. Rostand soll ihm, versteckt unterm Balkon, Liebesschwüre für die Angebetete soufflieren.
Wenn meine Worte zögerlich sind,
dann weil es so dunkel
dann,
ist.
Weil es so dunkel ist.
In der Dunkelheit. Suchen Sie Ihr Ohr.
Suchen Sie Ihr Ohr, aber das reimt sich doch gar nicht.
Es funktioniert. Edmond schreibt nun für Leo Liebesbriefe und die Idee vom Ghostwriter Cyrano ist geboren. Regisseur Alexis Michalik hat mit Vorhang auf für Cyrano sein eigenes, in Frankreich hochdekoriertes Bühnenstück verfilmt. Hoffentlich war das Stück klüger als dieser altbackene Ausstattungsschwank auf der großen Leinwand mit den lauen Gags über Dieven- und Schmierendarsteller. Warum ein Historienversdrama wie Cyrano, das trotz seiner altmodischen Form politische Implikationen besaß, so den Nerv seiner Zeit traf, erschließt sich nicht. Im Film ist der biedere Autor bei seiner Stoffwahl ja eher wahllos. Die Kunst ist hier ein aus der Not geborenes Zufallsprodukt, ohne Haltung, aber unterhaltsam. Damit erzählt Michalik wohl mehr über das eigene als über Rostands Kunstverständnis. Nordsyrien in der Dschihadisten-Hochburg Idlib. Im Auto hört der radikal-islamistische Rebellenführer Abu Usama ein Lied über die Vernichtung der Feinde Gottes. Neben ihm sitzt der Regisseur des vielfach ausgezeichneten und Oscar-nominierten Dokumentarfilms Of Fathers and Sons, die Kinder des Kalifats, Talal Derki. Der syrische Regisseur lebt seit 2014 in Berlin. Für seinen Film ging er zurück nach Syrien und gab sich als islamistischer Kriegsfotograf aus. Er lebte fast 2,5 Jahre mit Abus Familie und begleitete die beiden 12- und 13-jährigen Söhne Ayman und Osama. Die Kinder spielen mit einer selbstgebauten Flaschenbombe Tretminenräumen. Zur Schule dürfen die Brüder nicht mehr, sie sollen bald zu Gotteskriegern ausgebildet werden. Am bedrückendsten wirkt im Film nicht die Gehirnwäsche, der die Kinder ausgesetzt sind, vielmehr ist es die Alltäglichkeit, mit der das geschieht. Abu geht liebevoll mit den Söhnen um. Wenn die Kinder Krieg spielen, sieht das ganz unschuldig aus. Aber dass Töten und Märtyrertod einziger Lebenszweck sind, bekommen sie bei jeder Gelegenheit vermittelt, einschließlich Enthauptungsvideos. Am Ende des Films geht der ältere Sohn ins Ausbildungslager, der jüngere will dagegen wieder in die Schule. Trotz Gehirnwäsche bewahren die Kinder eigene Gedanken und damit gelingt es Derki, dem Terror etwas von seinem Schrecken zu nehmen. Die Macht der totalitären Gotteskrieger über die Gedanken der Kinder zeigt sich hier als begrenzt. Todesnähe ist auch das Thema des Oscar-prämierten amerikanischen Dokumentarfilms Free Solo. Alex Honnold ist ein Star des Free Solo, eines lebensgefährlichen Sports, bei dem die Athleten ohne Seil klettern. Der Film begleitet Alex bei der Vorbereitung und beim Erklimmen eines fast senkrechten, knapp 1000 Meter hohen Felsens.
Ich will nicht runterfallen und sterben, aber es hat so was Befriedigendes, sich selbst herauszufordern. Das Gefühl verstärkt sich noch, wenn man dem Tod ins Auge sieht.
Man fühlt sich an die Todessehnsucht der Gotteskrieger in Syrien erinnert. Aber Alex ist kein Hasardeur, der eher nerdige Typ bereitet sich akribisch vor. Regisseurin Elizabeth Chai Wazzarelli nennt Alex Geschichte nachahmenswert, obwohl beim Free Solo viele tödlich verunglücken, wie man erfährt. Die Passagen, in denen Alex Angehörige über ihre Ängste sprechen, sind entsprechend auch interessanter als die spektakulären, aber makaber mit dramatischer Musik unterlegten Kletterszenen. Diese Inszenierung der Gefahr und das sehr amerikanische Gerede über das Ideal, seinem eigenen Weg zu folgen, hinterlassen einen fragwürdigen Eindruck dieses Films, die man durchaus mit Interesse folgen kann.
Christian Bernd mit 3 Kinofilmen der kommenden Woche. Frankfurt am Main, dort widmet an diesem Wochenende das Filmmuseum Frankfurt gemeinsam mit dem Filmkollektiv Frankfurt der mittlerweile 91 Jahre alte Schauspieler und Regisseur Robert Hossein wird zu Gast sein. Er begann seine Karriere als Darsteller in Kriminalfilmen und schuf später als Regisseur bemerkenswerte Werke des Kriminalfilms, wie zum Beispiel Haut für Haut oder Das dritte Auge.
Volmer nous a fait expulser de ma maison. J'ai 2 enfants. Oui, j'ai dit que je le tuerais. Mais on dit tellement de choses à la Pierrot, vous savez.
Neben seinen stürmischen Ehen mit bekannten Darstellerinnen machte Hossein in letzter Zeit vor allem mit monumentalen Theaterspektakeln von sich reden. Vor der Sendung konnte ich mit dem Nürnberger Festivalkurator Christoph Draxtra sprechen. Herzlich willkommen, Herr Draxtra.
Guten Tag.
Wenn Sie an Robert Hossein denken, haben Sie dann sofort Bilder im Kopf?
Ja, doch. Also ich würde sagen, wenn ich an Robert Hossein denke, habe ich vor allem sein Gesicht im Kopf. Das ist sehr markant, weil er sozusagen einerseits eine sehr, sehr maskuline Erscheinung ist, andererseits aber auch so eine große Sanftheit, eine Verletzlichkeit im Gesicht hat. Also ein wesentliches Merkmal seines Schauspiels ist eigentlich, dass er sehr viel mit seinen Augen arbeitet und auch in seinen Regiearbeiten sozusagen, habe ich oft den Eindruck, die Schauspieler dazu anhält, sehr viel mit den Augen zu arbeiten.
Seine erste große Rolle hatte er in Rififi, diesem sehr bekannten französischen Kriminalfilm. Überhaupt hat er fast immer nur Gangster und Ganoven verkörpert. Zumindest seine größten Erfolge basierten auf solchen Rollentypen. Als Regisseur hat er dann später ja auch sich vor allem um den französischen Kriminalfilm gekümmert. Kann man denn sagen, dass Robert Hossein sowas ist wie der große unbekannte Bekannte des französischen Kriminalfilms?
Ja, also Hossein war, wie übrigens ja auch die Protagonisten der Nouvelle Vague, ein großer Verehrer des amerikanischen Kriminalfilms und Westerns. Also er schätzte sehr Regisseure wie Robert Aldrich, Thelma Davis, Howard Hawks, John Ford, Michael Curtis. Tatsächlich kann man schon sagen, so dass die größte Affinität, zumindest was seine Filmkarriere angeht, als Regisseur und Drehbuchautor war der Kriminalfilm. Als Schauspieler wiederum wurde er natürlich so ein bisschen getypecastet auch, weil zu Beginn seiner Karriere er sehr viele Rollen in Kriminalfilmen, Gangster eben vor allem verkörpert hat. Aber seinen größten Erfolg hatte er tatsächlich als romantischer Held in den Angélique-Filmen, was sehr interessant ist. Also man hat dann einen Schauspieler, der 10 Jahre lang vor allem Gangster und Kriminelle verkörpert und dann sozusagen in romantischen Kostümfilmen, die vor allem auf ein jugendliches, weibliches Publikum zugeschnitten sind, einen vernarbten Helden spielt. Das ist aber auch interessant. Also diese Figur hat eine Narbe und Narben sind auch das, was ein bisschen man immer sieht, wenn man Hossein auf der Leinwand sieht. Vor allem innere Narben, aber wie ich eben meinte, dieses Gesicht.
Dieser Eklektizismus letztendlich seiner Rollenauswahl, kann man das auch der Tonart seiner Filme, die er als Regisseur gemacht hat, zuschreiben? Also sind das sehr unterschiedliche Werke, Robert Hossein als Regisseur, oder ist er auch da so eklektisch unterwegs gewesen?
Nein, man kann tatsächlich vielleicht sagen, dass er in seinen Filmen als Regisseur, in denen er auch eigentlich immer mitwirkt als Schauspieler, meist auch in Hauptrollen, also er inszeniert sich auch selbst und man hat immer so ein bisschen den Eindruck, dass er als Schauspieler in seinen eigenen Filmen ein bisschen das verlängert und erweitert und ausdifferenziert, was er als Schauspieler in den Filmen anderer Regisseure macht. Das heißt, der schweigsame, einerseits unnahbare, andererseits eben auch melancholische und verletzliche, sichtbar von seiner Vergangenheit gezeichnete, aber nicht über seine Vergangenheit sprechende Antiheld, war ein Typus, den er sowohl in seinen eigenen Filmen als auch den anderer Regisseure verkörpert hat. Und man hat so ein bisschen den Eindruck, dass ihm die Charaktere, die er in den Filmen anderer Regisseure spielte, oft zu eindimensional waren oder zu eindeutig böse oder zu eindeutig gut. Und was er dann in seinen eigenen Filmen versucht, ist, glaube ich, mehr Ambivalenz herzustellen. Also das Dilemma der Figuren in Hosseins eigenen Filmen ist oft, dass sie in sozialen Kontexten oder gesellschaftlichen Kontexten sich bewegen und agieren, die eindeutige moralische Positionierung erzwingen, einfordern und die Figuren damit hadern und das nicht erfüllen können und sich selbst unter Druck setzen und andere unter Druck setzen, auch manipulieren. So. Also tatsächlich ist es sehr interessant, dass die erste Hälfte seiner Filmografie als Regisseur in erster Linie sind das Kammerspiele, die aber sehr, sehr filmisch umgesetzt werden. Also zum Beispiel hat, glaube ich, François Truffaut oder Jean-Luc Godard, tatsächlich einer der beiden, in einer Filmkritik zu seinem Regiedebüt, eben Die Lumpenfahren zur Hölle, mokiert, dass der Film zu theatral sei, was aber sehr, sehr kurzsichtig gedacht ist tatsächlich, denn Hossein arbeitet sehr stark mit Räumlichkeit in einer Art und Weise, wie man das auf einer Theaterbühne nicht könnte. Ganze Szenen, minutenlange Szenen ohne Dialog, in denen ausschließlich über die Bewegung der Kamera, die Montage, die Lichtsetzung, durch das Verhältnis zwischen Kamera, Schnitt und Darsteller sehr, sehr viel erzählt wird ohne Dialog. Und das ist nicht theatral, es ist zutiefst filmisch.
Ist das etwas, was er vielleicht von seinen amerikanischen Vorbildern, die Sie auch aufgezählt haben, Hitchcock, Aldrich, Hawks, abgeguckt hat? Also ist diese Cinephilie auch Ausdruck, die er dann in seiner Regiearbeit zeigt? Ne?
Einerseits ja, mit Sicherheit. Also ich denke schon, dass Hossein ebenso tatsächlich wie die Protagonisten der Nouvelle Vague sicherlich im französischen Kino seiner Zeit ein bisschen dieses genuin Filmische vermisst hat. Gleichzeitig aber hat er einen sehr unamerikanischen Ansatz, weil die Kamera und die Montage sehr stark auf sich aufmerksam machen, was im amerikanischen Kino immer so ein bisschen vermieden wird. Also man möchte schon visuell erzählen im amerikanischen Kino, aber gleichzeitig möchte man nicht zu sehr auf das Handwerkliche, auf das Technische aufmerksam machen. Und bei Hossein ist das Technische so expressiv, dass es auffallen muss. Also man wird sich sofort dessen bewusst, dass man einen Film sieht, und darin erinnern seine Filme ein bisschen mehr, finde ich, an das italienische Kino oder auch zum Beispiel sehr oft von der Atmosphäre her, die dadurch erzeugt wird, weil es eben so wortkarg ist, an das osteuropäische Kino dieser Zeit.
Das Interessante war, dass Sie immer gesagt haben, Godard und Truffaut und auf der anderen Seite Hossein, das waren schon zwei unterschiedliche Stoßrichtungen des französischen Kinos.
Also ich glaube tatsächlich, dass die Ideale der Nouvelle Vague-Filmemacher und von Robert Hossein lagen gar nicht so weit auseinander, aber ich glaube, was sozusagen auf Seiten der Cahiers de Cinéma-Kritiker und eben auch jener, die dann später Filme selbst machten und für Skepsis sorgte, war, dass Hossein immer den damaligen filmindustriellen Establishment sehr viel näher stand. Also zu Zeiten, wo die Cahiers de Cinéma-Leute nur geschrieben und noch keine eigenen Filme inszeniert haben, war Hossein schon ein Star als Schauspieler in den Hochglanzprodukten der damaligen Filmindustrie, in Filmen von Claude Autant Lara oder Yves Allégret. Und man hat dann auch seine eigenen Filme, die immer ein bisschen slicker waren, stilisierter waren auch, also hat man wahrscheinlich sozusagen gefremdelt damit, dass er sozusagen eher auf Seiten des Mainstreams steht und weniger auf der Seite dessen, was man damals als Moderne empfunden hat. Wenn man die Filme heute sieht, dann hat man schon das Gefühl, Filme zu sehen, die damals sehr modern gewirkt haben müssen.
Vielleicht abschließend so eine spekulative Frage, oder so spekulativ ist sie gar nicht. Der Erfolg und auch das Datum von Hossein, den Sie erklärt haben in den 60ern vor allem, schwappte das jemals rüber nach Deutschland? Ich meine, wie sieht das mit der Rezeption seiner Filme und seines Schaffens hier eigentlich aus? Ich habe das Gefühl, dass die Hommage, die jetzt in Frankfurt stattfindet, dass das längst überfällig ist.
Ja, das ist auch längst überfällig, aber tatsächlich sozusagen durch das generelle bisschen Vergessen des französischen Kriminalfilms der 50er, 60er und 70er Jahre im Sinne vielen Gedächtnis, ist Hossein einfach ein bisschen unter den Tisch gefallen. Also seine Filme liefen damals größtenteils, wurden damals schon in Deutschland in den Kinos gezeigt, auch im Fernsehen, aber das ist zum Beispiel, glaube ich, ein Faktor, der sehr stark mit reinspielt, dass das französische Genre-Kino, das kommerzielle französische Genre-Kino dieser Zeit, seinen wichtigsten Anwalt in Deutschland im Fernsehen hatte. Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen wurden in den 70er, 80er und auch noch 90er Jahren, frühen 2000ern sogar noch, sehr, sehr viel französische Kriminalfilme gezeigt, und das ist inzwischen weggefallen. Also ein Kanal, der einfach diesem Kino nicht mehr zur Verfügung steht, und Hossein ist davon sehr betroffen.
Christoph Dragstra war unser Gast. Das Deutsche Filmmuseum in Frankfurt am Main veranstaltet gemeinsam mit dem Filmkollektiv dieses Wochenende eine Hommage an den französischen Schauspieler und Regisseur Robert Hossein. Der 91 Jahre alte Ehrengast wird auch persönlich anwesend sein, zum Beispiel heute noch um 20 Uhr zur Projektion von Nachts fällt der Schleier. Und bei mir im Studio ist jetzt Susanne Burg. Du hast mit dem palästinensischen Regisseur Murayat Alayan gesprochen über seinen neuesten Spielfilm Der Fall Sarah und Salim, der jetzt bei uns in den Kinos läuft. Ein Film, in dem es um eine außereheliche Affäre zwischen einer Israelin und einem Palästinenser geht. Eine Affäre, die dann auch politisch eskaliert. Wie das denn?
Naja, indem die beiden, Sarah und Salim, zur falschen Zeit am falschen Ort gesehen werden. Die Ausgangssituation ist die, Sarah arbeitet in Westjerusalem in einem Café. Sie trifft auf Salim, der als Palästinenser eigentlich im Ostteil der Stadt wohnt, aber im Westteil arbeitet. Er liefert da Waren aus, eben auch in ihr Café. Die beiden beginnen eine Affäre. Es ist keine romantische Liebe, keine Romeo- und Julia-Geschichte. Die beiden haben einfach Sex in Salims Lieferwagen. Danach gehen sie zurück in ihr jeweiliges Leben. Und Murayat Alayan zeigt, dass diese Leben ja recht unterschiedlich sind. Sarah hat eine schöne Wohnung, ihr Mann arbeitet beim israelischen Militär. Salim schlägt sich eher durch und verdient sich eben auch etwas Geld, indem er Waren illegal in die arabischen Gebiete schmuggelt. Sarah begleitet ihn einmal nach Bethlehem. Es gibt einen Streit und Salim wird dann gefangen genommen, von den palästinensischen Behörden beschuldigt. Er bringe israelische Prostituierte nach Bethlehem. Dann bekommt auch die israelische Seite Wind davon und die Situation verschärft sich. Also auf diese Weise bekommt die Affäre eine sehr gesellschaftspolitische Dimension und Alayan zeigt damit, wie sehr der politische Konflikt sich in die DNA menschlicher Beziehungen im Nahen Osten geschraubt hat. Und als ich Murayat Alayan gesprochen habe, hat er mir erstmal davon erzählt, was ihn an dieser Ausgangslage interessiert hat.
Actually, the reason I initially started developing the story was because.
Also der Grund, dass ich diese Geschichte entwickelt habe, waren wirkliche Erlebnisse, die ich als Teenager in Jerusalem hatte, als ich dort gearbeitet habe, wie sehr viele Teenager, die aus dem Ostteil Jerusalems stammen und erstmalig Geld verdienen, müssen sie dann in den Westteil der Stadt gehen und erleben dort zum ersten Mal die israelische Gesellschaft außerhalb von Polizei und von Soldaten und von Besatzung, wie man es sonst nur aus Ost-Jerusalem kennt. Und ich arbeitete eben in Cafés, in Hotels, um mir meinen Lebensunterhalt zu verdienen und wurde dort erstmalig Zeuge von solchen Beziehungen zwischen Palästinensern und Israelis. Und in gewisser Weise spielten sie mit dem Feuer, wenn sie intime Beziehungen eingingen miteinander. Und das wusste ich einfach, weil die politische Realität so war. Und als die zweite Intifada ausbrach, hat ja die israelische Armee im Westjordan-Gebiet sehr viele Dokumente einfach beschlagnahmt in der Westbank. Und das waren nicht nur Geheimdienstpapiere, sondern beispielsweise auch Dokumente aus den Krankenhäusern oder Dokumente, die etwas mit Schulbildung zu tun hatten. Und nicht wenige wurden daraufhin verhaftet. Und diese Verhaftungswelle entstand aufgrund falscher Beschuldigungen. Es waren auch manipulierte Ergebnisse. Es gab auch sogenannte Rachegeständnisse, die da eine Rolle gespielt haben. Und ich habe dann einfach nur versucht, aus diesen Geschichten etwas Neues zu destillieren.
Sie haben gesagt, Sie haben im Café diese Anbahnungen, diese Affären selbst erlebt. Und den Menschen war klar, dass sie mit dem Feuer spielen. Warum haben sich die Menschen dann auf diese Affären eingelassen?
Nun, das ist ein ganz normaler Prozess, der passiert, wenn Menschen aufeinandertreffen. Und was noch hinzukommt ist, das waren ja alles sehr geheime Affären, die sie hatten. Und dieses Geheime wurde ja dadurch verstärkt, dass jemand, der aus Ost-Jerusalem stammte und dann im Westteil der Stadt eine Affäre hatte, ja ganz genau wusste, dass niemand aus seiner eigenen Community, aus seiner eigenen Gemeinde davon etwas wissen wird. Und diese vermeintliche Sicherheit in dieser geheimen Situation hat sie irgendwie dann auch noch ermutigt, solche Affären einzugehen. Und im Film zeige ich ja, was passiert, wenn sich solche Situationen dann plötzlich umdreht.
Sie thematisieren im Film ja auch die sozioökonomische Wirklichkeit. Salim schmuggelt Waren, Sarah hat dagegen eine schöne Wohnung und Geld. Als die Affäre aufliegt, wird Salim terroristischer Aktivitäten beschuldigt, weil er sich mit Sarah eingelassen hat. Er könnte ja auch einfach sagen, dass er eine Affäre hat. Warum tut er das nicht? Wirklich nur aus Liebe zu Sarah und weil er sie schützen will?
He also would get in trouble with his family.
Salim hat auch ein Problem natürlich mit seiner eigenen Familie, mit seiner schwangeren Frau und ihrer Familie. Das wäre natürlich ein großer Skandal, wenn das herauskommt. Und er weiß natürlich auch ganz genau, was Sarahs Ehemann beruflich macht. Und er weiß, dass es hier um sehr, sehr viel geht, dass dieses Risiko auch sehr, sehr hoch ist. Und es ist sehr schwer, dort die richtige Entscheidung zu treffen. Ist es eher eine moralische Entscheidung oder geht es eben auch darum, sich zu schützen? Geht es eben darum, versuchen, das Schlimmste zu verhüten? Das sind die Fragen, die sich Salim stellen muss.
In favor of doing what your conscience and morals tell you is the right thing to do.
And what about Sarah? Und was ist mit Sarah? Sie erfährt von den Anschuldigungen gegen Salim. Wie bringt sie ihr Gewissen und ihr Verhalten in Einklang?
I think to me the character of Sarah, it's a character that undergoes a lot of change.
Ich glaube, Sarah macht sehr viele Veränderungen durch. Zunächst ist sie jemand, der sehr liberal ist, sehr fortschrittlich sein möchte. Sie möchte das Gute tun, ein guter Mensch sein. Dann führen aber sehr viele Fakten plötzlich dazu, dass ihre eigene Sicherheit in Gefahr ist, ihre eigenen Privilegien sind in Gefahr. Sie muss sich fragen, will ich das jetzt alles aufs Spiel setzen? Und dann kommt noch hinzu, dass sie sich in Israel damit dann die Mehrheit der Bevölkerung zum Feind macht und als eine Art Verräterin in Anführungszeichen gilt. Und das ist das Dilemma der israelischen Linke im Allgemeinen. Sie möchten sehr links, sie möchten sehr liberal sein, aber damit geht eben auch einher, dass sie auf Privilegien verzichten müssen. Dazu sind sie nicht immer bereit und sie müssen sich mit der Mehrheitsgesellschaft der Israelis auseinandersetzen, die eben sehr konservativ sind. Und gegen Ende muss Sarah dann einfach eine Entscheidung fällen. Sie wird versuchen, das Richtige zu tun, damit sie auch vor sich selbst Vergebung finden kann.
Version of yourself as a human being, unless you are willing to do the right thing.
Sie haben die Akten erwähnt, die angelegt werden über Menschen. Die staatliche Überwachung des Privaten und soziale Kontrolle haben Sie auch schon in anderen Filmen thematisiert. Was interessiert Sie daran?
In Israel spielt der Geheimdienst und das Establishment, das damit einhergeht, eine ganz zentrale Rolle. Der Geheimdienst hat es immer geschafft, durch Erpressung oder auch durch das Verletzen der Privatsphäre Palästinenser dazu zu bringen, für die israelische Seite zu arbeiten. Und das ist eine Methode, mit der sie immer gearbeitet haben. Und auch die palästinensische Gesellschaft hat sich verändert. Und seit dieser Besatzung gibt es jetzt auch in Palästina eine Form von Geheimdiensten, die mit den gleichen Mitteln arbeiten. Und sie sind gezwungen, permanent Berichte zu schreiben. Und ein Großteil dieser Berichte ist absolut lächerlich, nur halb wahr und nicht wirklich ernsthaft. Und, das habe ich ja bereits schon mal erwähnt, dann gibt es eben auch viele Berichte, die aus Rachegelüsten geschrieben werden.
Sie haben ein Filmkollektiv mitgegründet, Palcine Productions. Ich fand es interessant, dass Sie es als Kollektiv angelegt haben.
Ursprünglich sind wir eine Gruppe von Freunden und Kollegen, Filmemacher, Fotografen, Musiker, Schauspieler und haben bisher immer füreinander und miteinander gearbeitet, bis wir beschlossen haben, ein Team zu bilden und uns sozusagen immer weiter anzutreiben, weil es ist sehr schwierig, gerade Kino in Palästina zu machen und davon leben zu können, ist finanziell und politisch sehr, sehr schwierig. Und dann ist es schön, wenn man einander hat und man sich auch gegenseitig immer wieder Mut macht.
We kind of had and continue to have each other to push ourselves forward, you know.
Wie wichtig ist in diesem Zusammenhang das palästinensische Filminstitut, das sich im letzten Jahr erstmals auch in Cannes vorgestellt hat?
Nun, das ist eine neue Initiative, die hoffentlich noch immer weiter wächst. Und ich weiß, dass sie planen, auch eine Art palästinensische Filmförderung zu etablieren. Und ich hoffe, dass ihnen das gelingt.
Susanne Burg im Gespräch mit Regisseur Muayyad Alayan über seinen Spielfilm Der Fall Sarah und Salim. Übersetzt hat Jörg Taschmann, der uns gleich den letzten Kinokommunisten Frankreichs und Gelbwesten-Unterstützer Robert Guédignon vorstellt. In Frankreich ist der 1953 in Marseille geborene Robert Guédignon einer der ganz großen Autorenfilmer. In vielen seiner Marseille-Filme geht es um das Leben der kleinen Leute, der Arbeiter,
Gemeinschaft und Solidarität sind die großen Begriffe dieser sehr politisch angelegten Geschichten, die er erzählt. Gédéguian, Sohn eines Armeniers und einer Deutschen, gehört so zu den nicht vielen französischen Filmemachern, die sich auch heute noch lautstark politisch engagieren, auch in der Öffentlichkeit. Das spürt man auch in seinem neuesten Film »Das Haus am Meer«, das der nächsten Donnerstag in unsere Kinos kommt. Jörg Taschmann interviewte den Regisseur im Januar für uns und stellt ihn uns vor.
Vor 7 Jahren hinterfragte Robert Guédiguian in »Der Schnee des Kilimanjaro« einen linken Gewerkschafter, der trotz Arbeitslosigkeit in einem gewissen bürgerlichen Komfort lebt und die Werte von Solidarität, Brüderlichkeit und politischem Engagement hochhält. Nach einem Raubüberfall geraten einige dieser Werte ins Wanken. In seinem letzten Film »Das Haus am Meer« trifft eine Familie durch die Krankheit des Vaters wieder aufeinander und stellt sich schmerzliche Fragen nach den einstigen Idealen.
Die Personen dressen eine Espèce de dans la saison de leur vie, où
Die Charaktere in meinem Film befinden sich in einer Phase ihres Lebens, in der man weiß, man hat weniger Zeit vor sich als hinter sich. Dann kommen die Fragen, was habe ich erreicht, was nicht, wo bin ich gescheitert? Diese Fragen stellt man sich noch mehr, wenn man an seine Ursprünge zurückkehrt, an seinen Geburtsort, von dem man einst auch wegging. Aber diese Frauen und Männer sind auch nicht egoistisch genug, um glücklich zu sein. Langsam findet man heraus, was sie einst ausmachte. Eine Kultur des Teilens, in der man auf andere zugeht. Und sie haben etwas verloren, die große Sache, für die sie einst gekämpft haben.
Was aus den traditionellen linken Werten in Frankreich geworden ist, beschäftigt Robert Guédiguian in seinen zeitgenössischen Filmen schon länger. Er war immer ein politischer Künstler. Schon mit 14 trat er 1968 der Kommunistischen Partei Frankreichs bei, aus der er dann 1979 wieder austrat. Vor 2 Jahren unterstützte Guédiguian den radikalen Linken Jean-Luc Mélenchon. Auch zu den Gilets Jaunes, den Gelbwesten, die seit Monaten auf die Straße gehen, um zu demonstrieren, hat er eine Meinung.
Man darf sich von Nuancen nicht so sehr beeinflussen lassen. Die Komplexität der Dinge darf nicht von einer ganz klaren Haltung ablenken. Wenn man nur ganz einfach mit Ja oder Nein antworten soll, sage ich klar Ja zu den Gelbwesten. Das hindert mich aber nicht daran zu kritisieren, dass sie keine klare Haltung haben. Es gibt innerhalb dieser Bewegung auch viel Widersprüchliches, gerade ihre Einstellung zu Einwanderern. Aber trotzdem, der Kern dieser Protestbewegung besteht darin, die sozialen Ungerechtigkeiten anzuprangern. Und in der Hinsicht bin ich mit ihnen einverstanden und freue mich, dass sie auf die Straße gehen. Es ist lange her, dass die Straßen so voll waren.
Seinen bisher erfolgreichsten Marseille-Film »Marius und Jeannette« drehte Robert Guédiguian bereits 1997. Die weibliche Hauptrolle spielte seine Frau, die wunderbare Ariane Ascaride, die fast in jedem seiner Filme mitwirkt. Robert Guédiguian hat ein richtiges Schauspielensemble um sich vereint und variiert in seinen besten Filmen immer wieder das Thema des kleinen Mannes. Das wirkt jedoch nie thesenhaft oder pädagogisch, sondern ist meistens bestes Erzählkino und in Frankreich mitunter sehr populär. Marius und Jeannette sahen über 2,5 Millionen Franzosen, der Schnee des Kilimanjaro über 1 Million und das Haus am Meer über 500.000 Zuschauer. Nach Marseille kehrt er mit seinen Filmen immer wieder zurück, auch wenn er schon sehr lange in Paris lebt.
Dafür gibt es mehrere Gründe. Zunächst ist da das Licht. Sehen Sie aus dem Hotelfenster in dieses Januargrau von Paris. Wenn ich das filme, ist das sehr hässlich. Aber das heutige Paris kann die Menschen, von denen ich gerne erzähle, auch nicht beherbergen. Paris ist eine extrem bourgeois-bürgerliche Stadt, wie alle europäischen Hauptstädte. Ja, es gibt einige kleine Armutsinseln, aber die meine ich nicht. Daher finde ich, dass Marseille die Vielfalt Frankreichs viel besser repräsentiert. Und natürlich bin ich immer wieder sehr zufrieden, für einige Monate nach Marseille zurückzukehren. Dort fühle ich mich auch wohler.
In Deutschland hat man Robert Guédiguian leider noch nicht gebührend gewürdigt. Nur eine Handvoll seiner über 20 Filme kamen hierzulande überhaupt ins Kino. Wichtig sind dem engagierten Filmemacher auch seine persönlichen Wurzeln. Sein Vater ist Armenier, die Mutter Deutsche. Über den Genozid am armenischen Volk drehte er 2015 den Spielfilm Une Histoire de Fou, der sogar in Berlin beginnt und die ersten 20 Minuten auf Deutsch gedreht wurde. Auch wenn dieses Werk zugegeben nicht durchgängig überzeugen kann, so bleibt die Reflexion darüber, was Terrorismus und was Tyrannenmord ist, hochinteressant und aktuell. Teilweise auf Deutsch zu drehen, war für Robert Guédiguian eine Herzensangelegenheit, der sich am Ende des Interviews ein paar Worte auf Deutsch entlocken lässt.
Ich habe keine Übung. Ich verstehe ganz gut. Das ist meine Muttersprache. Und ich denke, dass Heimat ist der schönste Wort für die deutsche Sprache.
Ein Blick auf den französischen Regisseur Robert Guédiguian. Sein neuester Film Das Haus am Meer kommt nächsten Donnerstag in unsere Kinos. So wie der neue Horrorfilm von Jordan Peele. Der US-Regisseur landete vor 2 Jahren mit Get Out auch in Deutschland einen Hit. Was wir von Us erwarten können, bespreche ich gleich mit Anke Lewicke. Horrorfilm Get Out war ein sensationeller Überraschungshit und machte den Regiedebütanten Jordan Peele zum Oscar-Preisträger. Nächste Woche kommt mit Wir wieder ein Horrorfilm von ihm zu uns ins Kino. Eine Familie verbringt den Urlaub am Meer, die Mutter quälen Erinnerungen an eine unheimliche Begegnung aus ihrer Kindheit und eines Abends stehen Fremde vor der Tür.
In unserer Auffahrt steht eine Familie.
Das sind vermutlich die Nachbarn. Was, habt ihr etwa Angst vor der Familie? Hi, kann ich Ihnen helfen?
Sarah, zieh sofort deine Schuhe an.
Wenn ihr Stress haben wollt, dann gibt es Stress.
Ein Ausschnitt aus Wir von Jordan Peele. Und wir, also Anke Lewicke und ich, werden jetzt über diesen Film und die Arbeit von Regisseur und Produzent Jordan Peele sprechen. Anke, wer sind denn die Wir in diesem Film?
Na, wir sind es selbst, würde ich mal sagen. Das ist ja das, was diese Familie dann erkennen muss, die afroamerikanische Familie, dass das ihre Doppelgänger und Doppelgängerinnen sind. Und der Film fängt ja mit einem Prolog an. Da ist die Mutter der Familie noch ein kleines Mädchen und da fahren sie eben zu dem Strand, wo sie dann jetzt auch wieder in den Ferien sind. Und da gibt es wie so häufig eben so einen Rummelplatz. Und wie magisch angezogen landet sie dann in einer Art Geisterbahn und dort hat sie eine unheimliche Begegnung im Spiegelkabinett mit ihrem Spiegelbild. Und jetzt sind sie da eben in diesem schönen Haus und dann tauchen diese Doppelgänger und Doppelgängerinnen auf und alle in so einer gewissen pervertierten Form. Also ihre Doppelgängerin spricht mit so einer ganz angezogenen metallischen Stimme. Es ist total unheimlich. Der Sohn von ihr ist so hyperaktiv. Der Doppelgänger von ihm ist so hyperaktiv, dass man direkt merkt, er ist gefährlich und hat auch noch immer Streichhölzer in der Hand. Und der Film fängt ja auch mit einem Vorspann an, wo es heißt, es gibt in Amerika ein stillgelegtes Tunnelsystem. Man weiß nicht, wofür sie mal benutzt wurden. Man weiß aber, dass es teilweise auch die Wege der Sklaven waren, wo sie von den vom Süden in den Norden hin fliehen konnten. Und einmal werden sie gefragt, ja, wer seid ihr denn? Und dann sagen sie, ja, wir sind Amerikaner.
Eigentlich, und ich habe den Film sehr genossen, ist das ein sehr schönes Spiel mit dem klassischen Doppelgängermotiv, nicht wahr?
Ja, das kann man auf alle Fälle sagen. Und Jordan Peele ist ja bei seiner weißen Mutter groß geworden. Seinen schwarzen Vater hat er gar nicht so häufig gesehen. Und er redet immer von einem Zugehörigkeitskomplex, dass er eben die Codes von den beiden Seiten kennt. Und dieses macht er aber auch dann zum Pluspunkt in seinen Filmen. Das war ja auch bei Get Out, da hat er ja mit dem Klischee gespielt, der starke weiße Körper. Und hier ist das Stereotyp so ein bisschen anders gelagen. Das ist so das Verdrängte und so. Und es ist ja auch, gibt ja auch diese weißen Freunde, die haben ja auch Doppelgänger und Doppelgängerinnen. Und da spielt ja Elisabeth Moss mit, gerade frisch operiert, so schön operiert. Ihre Doppelgängerin hat dann irgendwann die Hoheit über die Kosmetik und ist dann so ganz rot geschminkt. Und ihr weißer Ehemann, der ist so ja buchstäblich gesättigt und sein Doppelgänger kann sich gar nicht mehr bewegen. Und auch wenn man sich jetzt die afroamerikanische Familie anschaut, da hat man eben den Vater, das ist eben so ein cooler Sprücheklopfer, ja, der sich aber auch ein bisschen darauf ausruht. Das sind immer tolle Sprüche. Und da musste ich auch ein bisschen an die Fernsehserie denken, die Jordan Peele produziert hat, eben The Last OG. Da geht es ja auch um so einen schwarzen Sprücheklopfer, der da in Brooklyn sich wieder sein Revier erobern will. Und hier hat man das eben auch. Und der Doppelgänger kann dann schon, weil der eine so viel redet, kommt der Doppelgänger gar nicht mehr zu Wort. Dann hat man aber so einen Kampf von so eitlen Gocken. Das ist ganz schön. Und es gibt aber auch ein Spiel mit den Geschlechterrollen. Weil sowohl das Original als auch das Spiegelbild immer gibt die Frau den Ton an. Das finde ich ganz interessant. Und dann ist es ja auch die Tochter, die dann das Auto fährt. Also da sind ganz schöne viele Spielereien drin. Da hat man viel Spaß. Und wenn man Jordan Peele anschaut, der hatte ja auch diese Fernsehserie Key and Peele, wo Key eben Obama spielt und Peele sozusagen das ihn immer wieder übersetzen muss. Und der sagt dann eben immer die Wahrheit, der kocht dann vor Wut. Und das passt eben auch so gut in diese Spielerei rein, dass der Obama, der Politiker, geht so in die Floskeln und das Über-Ich oder das wahre Ich sagt dann die Wahrheit. Also das zieht sich so ein bisschen durch seine Werke.
Das Interessante ist, wenn wir bei seinen Kinowerken bleiben,
Das Fernsehwerk, das ist ja Komödie und sein Kinowerk, das ist der Horrorfilm. Und hier der neue Wir, der strotzt ja nur so vor sogenannten Easter Eggs. Tausende Verweise. Für jeden Nerd, der sich in den B-Horrorfilmen der 80er und 90er Jahre auskennt, ist das das reine Paradies. Bei Get Out hatte ich aber schon das Gefühl, dass es offensichtlicher angelegt ist als politischer Kommentar, nicht wahr? Also die Angst, dass die Weißen sagen, ja, wir hätten Obama zum vierten Mal gewählt, wenn wir könnten, aber in Wirklichkeit ist da noch der Horror verankert. Ist jetzt Wir mehr so eine Art Genrespiel oder ist das schon doch noch so eine Weiterführung eines politischen Kommentars im Genre?
Ja, ich finde, das ist eine andere angelegte Art von politischem Kommentar, weil bei dem Doppelgängermotiv geht es ja auch immer um Verlust der eigenen Identität. Und hier haben wir eine schwarze Familie. Und wie die kämpft, das haben wir schon zigmal von weißen Familien gesehen. Und das wird auch genauso gezeigt und inszeniert, dass man so richtig drauf achtet. Also ihre Waffen, die sie dann haben, irgendeine Skulptur oder wo man den Kamin, ne, das Holz mit hackt. Das wird dann in Großaufnahme eingeblendet und man weiß genau, was es hinterher ist. Und das finde ich wirklich ganz interessant, dass das so aufgebaut ist. Die klatschen sich dann ja auch ab, wenn sie wieder jemanden umgebracht hat, weil das ist dann ja auch wieder ein Kommentar. Also es geht um eine schwarze Familie, die eigentlich jetzt in der Mittelschicht ist und die natürlich ihre schwarze Identität eigentlich vielleicht hinter sich gelassen hat. Und deshalb tauchen ja auch diese anderen Schwarzen oder ihre schwarzen Doppelgänger wieder auf.
Ja. Ich wollte jetzt gar nicht rein unterbrechen, weil ab der Name Jordan Peele, ich glaube, es wäre schön, wenn man sich den einfach merkt, weil ich glaube, neben Regisseur und Schauspieler ist er auch Produzent. Er hat BlacKkKlansman von Spike Lee produziert. Er hätte ihn eigentlich, da hat er Regie führen sollen. Überhaupt arbeitet er jetzt auch mit dem Schauspieler von BlacKkKlansman zusammen. Es gibt Kooperationen mit Projekten unter afroamerikanischen Schauspielern und Produzenten. Würdest du sagen, da ist jetzt so ein Netzwerk entstanden, das so eine Art New African-American Cinema ankündigt?
Na, ich hoffe auf alle Fälle, weil wir brauchen ja alle diese Bilder. Und es ist ganz interessant, wenn man sich mal anschaut, wann in den 70er Jahren das Blaxploitation-Kino rausgekommen ist. Da war das Kino eigentlich auch in der Krise, weil auf einmal das Fernsehen aufkam. Jetzt ist das Kino in der Krise wegen den ganzen Streaming-Diensten. Aber es gibt natürlich trotzdem das Bedürfnis des Gemeinschaftserlebnisses. Und das hat natürlich Black Panther ganz wunderbar erfüllt. Und genau in diese Lücke kommen sie jetzt rein. Aber ich finde, das ist eben so ein ganz kluges, durchdachtes Kino und es sind eben andere Bilder, die auch wir brauchen.
Ein bestes Beispiel dafür kommt nächsten Donnerstag in unsere Kinos, eben Wir von Jordan Peele. Eine Empfehlung von uns beiden, von Anke Lewicke, die bei mir dafür im Studio war. Vielen Dank.
Top 5.
In dem neuen Spielfilm Die Goldfische spielt Tom Schilling einen Broker auf Leistungstrip, der nach einem Autounfall dann im Rollstuhl sitzt. Um Schwarzgeld in der Schweiz zu sichern, macht er sich auf den Weg über die Alpen. Eine Hauptfigur, die im Rollstuhl sitzt, ist mittlerweile ein recht häufiges Filmmotiv geworden. Ob Komödie oder Drama, die Spannbreite der Filme ist breit. Hartwig Tegeler mit seiner Top 5 der Rollstuhlfahrerfilme.
Würden Sie jetzt den Film starten?
Wo ist der andere geblieben?
Platz 5.
Der im Rollstuhl.
Der macht sein eigenes Ding.
Alien, die Wiedergeburt von Jean-Pierre Jeunet, 1997.
Fries, gespielt von Jeunet, Stammschauspieler Dominique Pinault, ist Mitglied einer Weltraumpiratenbande, die auf einen Raumkreuzer gelangt.
Willst du den Stuhl auch durchsuchen?
Nun gezwungen, den Kampf gegen mörderische Aliens aufzunehmen. Dass Fries im Rollstuhl sitzt, dieses Handicap, macht er durch fulminante Klugheit sowie technische Kompetenz wett. Wenn er mit einigen wenigen präzisen Handgriffen den überdimensional scheinenden Rollstuhl zu einer wendigen Nahkampfwaffe umbaut, so macht das deutlich, dass man bei ihm von einem nicht sprechen kann, von Behinderung. Schöner Kontrapunkt in einer Geschichte, die die Hybris und den Omnipotenzwahn des Menschen seziert.
Platz 4. Live Flash mit Haut und Haar von Pedro Almodóvar, 1997.
Javier Bardem, hier noch am Anfang seiner Karriere, spielt einen Polizisten, der durch einen versehentlichen Schuss querschnittsgelähmt ist. Was eine grell absurde Tragikomödie in Gang setzt, in der sich David vergebens an dem rächen will, den er für den Urheber seines Unglücks hält. Den Mann, wegen dem er im Rollstuhl landete, wegen dem er aber auch Elena, seine Frau, kennenlernte. Lust und Leidenschaft explodieren in Live Flash und auch David sitzt, trotz Rollstuhl, nicht passiv als Opfer in der Ecke, sondern gießt gehörig Öl ins Feuer. Und Oscar?
Ja.
Der Rollstuhlfahrer auf dem Kreuzfahrtschiff im Mittelmeer?
Wir hätten da ein Ende machen sollen. Lebende sollten den Gipfel ihrer Leidenschaft abpassen.
Oscar scheint nur am Anfang als Opfer.
Platz 3. Bitter Moon von Roman Polanski, 1992.
Oskar und Mimi leben ihre sexuellen Obsessionen aus. Dann ist Leidenschaft aufgebraucht. Oskar hat einen leichten Autounfall. Mimi besucht ihn im Krankenhaus.
Weißt du, was ich wirklich brauche, Baby? Dass du dich endgültig aus meinem Leben raushältst.
Doch dann,
tja, also,
im Gehen,
auf Wiedersehen,
zieht Mimi den Ex-Geliebten mit dem Gipsbein aus dem Bett. Nun ist er querschnittsgelähmt, sitzt im Rollstuhl. Das alles erzählt Oskar einem Mitreisenden auf dem Kreuzfahrtschiff als Opfergeschichte. Doch gleichzeitig schafft Roman Polanski eine Allegorie auf die Angst des Mannes vor der sexuellen Potenz der Frau. Der Rollstuhl wird zur Metapher für die Kastration. Klar wird, die Geister, die Oskar vollmundig mit seiner Gier nach Verschmelzung mit Mimi einlud, sie wurde er nicht mehr los. Da hilft dann auch die Knarre am Ende nichts.
Platz 2. Die Kunst des negativen Denkens von Bord Bryan, 2006.
Dein Problem ist nicht, dass du im Rollstuhl sitzt, du verdammter kleiner Krüppel, sondern dass du zu jämmerlich bist, um damit umzugehen.
Politische Korrektheit wird man in dieser bösen Geschichte nicht erwarten können. Die über einen Mann,
verpisst euch, ihr Behinderten,
der seine Verzweiflung gegenüber einer Therapiegruppe auslässt, die ihn zu Hause auf einen Positiv-Denken-Trip schicken will. Der böse wie saukomische Twist: Der Rollstuhlfahrer schafft es am Ende, mit viel Alkohol und Drogen die anderen von der Kunst und dem Reichtum eines negativen Denkens zu überzeugen. Therapeutisches Wohlfühlgelaber kommt bei diesem anarchischen Rollstuhlfahrer nicht an.
Ich brauche keine Hilfe von so einer grinsenden Kuh.
Und dann das pure Gegenteil einer solchen Haltung.
Machen Sie weiter.
Platz 1. Die Entdeckung der Unendlichkeit von James Marsh, 2014.
Degenerative Nervenerkrankung. Diese Diagnose bekommt der aufstrebende junge Physiker Stephen Hawking. Bald wird er sein Leben im Rollstuhl verbringen müssen. Doch die Entdeckung der Unendlichkeit zeigt eindrucksvoll den Lebenswillen dieses wohl berühmtesten Rollstuhlfahrers der Welt mit der wohl bekanntesten Computerstimme des Universums.
Versuchen wir es mal?
Gerne.
Hier ist der Schalter.
Mein Name ist Stephen Hawking.
Er klingt wie ein Amerikaner.
Ist das ein Problem?
Ein Mensch im Rollstuhl entfaltet trotz oder wegen der jahrzehntelangen Begegnung mit Vergänglichkeit und Tod sein Potenzial. Der Film erzählt aber auch von der Kraft von Hawkings Frau Jane Wilde, die an der Seite dieses Rollstuhlfahrers bleibt.
Ich will, dass wir zusammen sind, so lange wie es geht. Und selbst wenn das nicht lange ist, dann ist das nun mal so. Dann muss es reichen.
Das Credo dieses Lebens wie dieses Films: aus jeder Situation 100% machen. Ein unglaublich hoffnungsvoller Film.
Die letzte Filmrolle der Sendung von Hartwig Tegeler. Und nächste Woche pausiert Vollbild. Dann hören Sie an dieser Stelle den Bücherfrühling von der Leipziger Buchmesse. Gleich im Anschluss erfahren Sie bei den Kollegen der Echtzeit, wieso es sich immer lohnt, flexibel zu bleiben. Viel Spaß dabei wünscht Patrick Wilinski.